Heute im Studio habe ich zwei liebe Gäste, das Ehepaar Speck. Herzlich willkommen und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute uns zu besuchen und ein wenig zu berichten. Wenn ich sage Ehepaar Speck, na, unsere Zuhörer wissen natürlich überhaupt nicht, kennen euch gar nicht, wer ihr seid. Darum ganz kurz, Alois, du bist welcher Nationalität, geboren, wo aufgewachsen?
Freut mich hier zu sein. Ich bin eigentlich hier in Ecuador geboren, 1962, bin jetzt 52 Jahre alt, bin aber auch Schweizer durch meinen Vater und habe in meinem Leben in Guayaquil bin ich aufgewachsen, dann anschließend war ich 13 Jahre in der Schweiz, deswegen kann ich doch ein bisschen Deutsch. Und dann sind wir 1992 zurück nach Ecuador und leben seitdem in Cumbaya. Bin Fotograf und mache diverse Produkte, also grafische Produkte aus Ecuador und verkaufe sie in Buchhandlungen.
Hier in Ecuador oder auch weltweit?
Hier in Ecuador. Wir hatten eine Produktion auch irgendwann mal in Europa, aber die ist jetzt vergriffen. Aber es gibt immer die Möglichkeit auch zu bestellen in Europa.
Ja. Paula, du bist auch hier in Ecuador geboren?
Nein, ich bin in Reit im Winkel in Oberbayern geboren, aber dort waren meine Eltern nur in den Ferien. Und aufgewachsen bin ich in Kaiserslautern auf dem Betzenberg.
Ja, du hast gesagt, Alois, ihr seid zusammen zurückgekommen, also habt ihr euch dann in Europa eher kennengelernt.
Nein, das war nicht so. Paula kam 1987 als Volontärin nach Ecuador für ein Ambulatorium, sie ist Krankenschwester. Dieses Ambulatorium wurde damals von den Konsularsfrauen organisiert und brauchten Arbeitskräfte, um das Ganze zu organisieren. Und da hat meine Frau Paula Kontakt aufgenommen und sie war dann die erste Volontärin damals in diesem Ambulatorium. Ich kam kurz danach, also ein paar Tage später, zu Weihnachten, um meine Eltern zu besuchen. Und da hatte ich das Glück, sie kennenzulernen. Ne? Und dann ein Jahr später haben wir geheiratet. Das ging ziemlich schnell. Wir waren auch, sagen wir, 27, wo wir uns kennengelernt haben. Also somit schon reif genug, um zu wissen, wer zu uns passt. Ne? Und dann bin ich zurück in die Schweiz. Ich war damals noch Student. Wir haben dann geheiratet, ne? Standesamtlich. Dadurch hat Paula auch die Schweizer Nationalität bekommen. Und 3 Jahre später, das hatten wir immer im Kopf, wieder zurückzukommen, sind wir dann zurück nach Ecuador.
Wir kennen uns jetzt ja auch schon, ich denke mal fast 20 Jahre. Dann habt ihr ja eben nicht in Guayaquil gewohnt, wo du aufgewachsen bist. Wie kam es, dass es euch dann nach Quito verschlagen hat?
Ja, das ist eine Sache. Damals, wo wir zurückkamen aus der Schweiz, sind wir direkt nach Guayaquil geflogen. Dort leben meine Eltern, auch ein Bruder von mir. Und wir hatten eigentlich im Sinn, in Guayaquil zu bleiben. Das war unsere bekannte Umgebung. Aber ich habe ja auch Lebensmittelingenieur studiert an der ETH Zürich. Und dann habe ich über Nestle einen Job bekommen, zuerst mal in Cayambe. Cayambe liegt ungefähr eine Stunde nördlich von Quito. Und da gab es ein Milchwerk von Nestlé und sie wollten mich haben da als Produktionsassistent. Und dann sind wir mit unserem kleinen Sohn Philipp, der war 2-jährig, sind wir dann nach Cayambe und waren insgesamt 1,5 Jahre dort. Und dann aus Arbeitsgründen sind wir dann nach Cumbaya gezogen, weil Nestlé dann Interesse hatte, dass ich in der Forschung arbeite. Nestlé hatte damals dieses R&D Center in Cumbaya und dort habe ich dann für weitere 8 Jahre gearbeitet, bevor ich dann selbstständig wurde und die Fotografie, die eigentlich immer mein Hobby war, no, als Beruf dann gemacht habe.
Ihr habt ja ein kleines Unternehmen dann auch aufgebaut, Produkte, also das ist also ein richtiges Familienunternehmen.
Ja, das ist so.
Müsst ihr jetzt also alles selber machen? Ihr zieht also jetzt die Fotografien schön ab und verkauft sie dann an der Straße oder in Buchhändler? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das kann man sich so vorstellen, dass das peu à peu gewachsen ist. Alois hat schon immer auch Hochzeiten und Konfirmationen und so weiter, Taufen, fotografiert und hat auch früh angefangen, Postkarten herauszugeben im Eigenverlag. Dann kamen die Kalender dazu, Memoriespiele und Fotobücher sowie Poster. Und eben alles zu Hause bereiten wir das vor. In der Druckerei wird es gedruckt und zu Hause wird es abgepackt und kundenfertig vorbereitet. Sowohl Direktkunden als auch Buchhandlungen.
Ja, ich hatte schon euch zwischendurch besuchen dürfen und das hat mich schon sehr beeindruckt. Extra Möbel angefertigt für die Postkarten, schön sortiert in alle Fächer. Also wirklich ein sehr gut durchstrukturierter Arbeitsplatz bei euch zu Hause direkt.
Ja, genau. Sowohl Büro als auch Lager und Herstellung.
Ich hatte euch ja gefragt, weil ihr jetzt ein ganz besonderes Erlebnis hatte, hier ins Studio zu kommen. Und zwar hattet ihr eine Reise unternommen in ein Waurani-Dorf. Könnt ihr so ein bisschen etwas über diesen Indianerstamm erzählen?
Ja, also die Waurani, das ist ein Volk, das vor viele hunderte Jahren von Paraguay über die Urwälder von Brasilien und Peru nach Ecuador kamen. Sie sind also ursprünglich vom Süden vom Kontinent. Genau wann das passiert ist, weiß ich nicht, aber ich schätze so mal mindestens so 600, 700 Jahre. Und diese Waos sind dann dort, also hier in Ecuador, haben sie sich angesiedelt. Ne? Man weiß, dass sie von Paraguay kommen, weil ihre Sprache, die Wao-Sprache, ziemlich ähnlich ist mit dem Guarani. Ne? Es hat viele Wörter, die die gleiche Bedeutung haben. Und das ist eigentlich ein Beweis, dass sie vom Süden kommen. Diese Waurani waren zuerst mal, weiß nicht, unter anderem einen anderen Namen, war ein größerer Volk. Ne? Dann im Laufe der Zeit haben sie sich geteilt. No? Es gibt die Clanes von den Taromenane, von den Tagaeri und die Waos. Sie sind aber alle blutverwandt. Und die Tagaeri und die Taromenane, das ist ein Volk, das noch nicht kontaktiert wurde. Sie wollen auch keinen Kontakt. Und die äquatorianische Regierung hat das auch so akzeptiert, hat ihnen über 700.000 Hektar zur Verfügung gestellt, damit sie eben isoliert bleiben. Die Waos hingegen, die wollten zivilisiert werden und haben sich dann abgesondert von diesen Tagaeri und Taromenane-Gruppen und haben angefangen, etwas Kontakt zu haben. Es gibt ganze Dörfer, wo eigentlich, ja, direkten Kontakt haben mit Kanu über den Fluss, aber es gibt auch diejenigen Waos, die ein bisschen im Innern vom Urwald leben. Das sind Leute, die noch ziemlich urchig leben, mit ihren Bräuchen von damals, normalerweise nicht angezogen. No? Sie haben ein Kome, das ist so wie ein Faden um die Hüfte. No? Und da wird eigentlich ihre Genitalien auch so angebunden, damit sie nicht von Krankheiten beklagt werden. No? Diese Waurani-Gruppe, die wir besucht haben, wohnen ziemlich tief im Urwald und wir mussten alles hinlaufen. Das war ziemlich streng, aber es war eine sehr schöne Erfahrung.
Du hattest gesagt, ihr seid dorthin gelaufen, von Quito aber nicht. Also ihr seid schon noch ein Stück gefahren und dann von irgendeinem Punkt der Zivilisation dann losgelaufen. Wie kann man sich das vorstellen?
Also wir sind am Montagmorgen gestartet mit dem Auto. Das geht etwa 4 Stunden von Quito nach Tena mit einer kleinen Zwischenpause und Mittagessen dort in Tena. Und dann ging es nochmal 1 Stunde bis zur Liana Lodge, wo wir übernachtet haben. Und am nächsten Tag ging es dann richtig los, erstmal mit dem Kanu wieder zum Parkplatz und dann eine weitere Stunde mit dem Auto auf einer Schotterstraße tiefer in den Urwald rein, etwa 35 Kilometer. Dann kamen wir zu einem kleinen Dorf, selber Amazonico, und dort konnten wir das Auto parken. Und dann wurden die haben wir den Häuptling, den Kasike des Huarani-Stamms getroffen. Er heißt Omene und er hatte noch zwei Träger organisiert, da wir ja auch alle Lebensmittel für die nächsten 3 Tage mitgenommen haben. Und dann sind wir um 10 Uhr losgelaufen und hatten gesagt bekommen, dass wir nach etwa 6 Stunden das Dorf erreichen. Aber es ging 8 Stunden 40 Minuten. Es ging durch den Urwald auf einem schmalen Pfad, durch Schlamm, über Steine, bergauf, bergrunter, durch kleine Flüsschen durch, bis wir zu einem größeren Fluss kamen. Dort haben wir zum Teil es gerade so geschafft, nicht nasse Gummistiefel zu bekommen. Ein Teil der Gruppe, den lief leider das Wasser in die Gummistiefel. Und so waren die letzten 1,5 Stunden dann schon mit Einbruch der Dunkelheit doch sehr anstrengend noch zu schaffen, sodass wir ziemlich erledigt und erschöpft 7:20 beim Dorf eintrafen.
Die Waos leben ja in einer Gruppe, ziemlich offen. Da gibt es keine Wände bei den Häusern. Da sieht jeder jeden. Wie wart ihr denn untergebracht?
Also, wir sind dann durch diesen wunderschönen Urwald gelaufen. Das war eigentlich alles Primärwald. Was hauptsächlich Charakteristik ist von diesem Primärurwald, sind die vielen Palmen, die riesigen Bäume, die man sieht. Also wirklich, das war vielleicht das, was uns noch Kraft gegeben hat zum Weiterlaufen, ne? Diese schönen Szenarien zum Hochlaufen, ne? Und als 7:20, weiß ich noch, als wir durch eine Böschung hochgelaufen sind, plötzlich ist alles aufgegangen, ne? Ich habe nur einen Riesenbaum gesehen. Der Mond, es war Vollmond, ne, wo er genau rausgekommen ist um diese Uhrzeit. Und dann plötzlich alles ziemlich frei. Ne? Und dann habe ich richtig geguckt unter dem Mondschein und dann sehe ich eine riesige Landepiste. Ne? Also eine Graslandepiste, so wie man das macht im Urwald für kleine Cessna-Flugzeuge. Und anschließend sind wir so in einem kleinen Wow-Häuser. Man kann sich vorstellen, das sind so wie nur Dachhäuser, wo es ein paar Bänke gab. Und da haben wir unser Gepäck hingetan. Wir haben unsere müden Schultern gemerkt. Wir haben ja alles, also ziemlich viel hochtragen müssen. Unter anderem unsere Wäsche für diese 4 Tage. Etwas Wasser. Wasser haben wir, ich weiß noch, 4 Liter habe ich getrunken unterwegs. Habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel Wasser getrunken. Und zum Glück hatten wir auch noch 3 Träger, auch aus dem Huarani-Dorf. Das waren Familienväter, die etwas verdienen wollten. Da hatte ich meine Fotoausrüstung und vor allem haben wir auch unser Essen hochschleppen lassen und auch noch Geschenke für die ganzen Familien, also für die Kinder, die Frauen und so weiter. Ne? Anschließend sind wir dann runtergelaufen, schon in Dunkelheit, und da sind wir auf unser Camp gekommen. Das ist ein Zeltlager, die Huaranis schon aufgebaut hatten, ziemlich bequeme Zelten mit Matratze, Leintuch und sogar Kissen, was ein Luxus ist eigentlich, haben wir eigentlich gar nicht erwartet. Ne? Unsere 2 Frauen, die mit uns gekommen sind, waren so müde. Die haben sich umgezogen und wollten ein bisschen im Zelt liegen. Wir haben ein bisschen mitgeholfen, noch das Essen vorzubereiten. Die Waos haben ziemlich nahe an diesem Zeltplatz haben sie noch eine kleine Küche. Das wurde alles von einem deutschen Pfarrer mal organisiert, dass sie eben ein Gasherd haben, damit sie die Touristen bekochen können. Sie hatten einen großen Tisch mit Bänke und das hat wunderbar geklappt. Am Rand von einem Fluss, den Wentaro-Fluss, also wunderschönen Fluss mit Bäumen, und man hat die ganze Nacht das Rauschen vom Wasser gehört. Und es war sehr angenehm, wo wir dort angekommen sind.
Das hört sich ja alles sehr spannend an. Leider reicht jetzt nicht weiter die Zeit, aber wir machen dann nächste Woche Fortsetzung hier mit euren Erlebnissen. Vielen Dank.